Wunderschönen guten Tag. Es ist wieder soweit. Täglich grüßt das Murmeltier, wöchentlich grüßt die Alman Arabica Folge. Es ist Alman Arabica, welche Folge? 354. Wie die Folge heißt, wissen wir nicht, weil das wissen wir erst am Ende und selbst dann vergessen wir es. Ja. Ich habe natürlich nicht den Monolog hier gebucht, sondern nur einen Teilausschnitt eines Gespräches, das wir gleich starten, mit dem mir zugeschalteten linksradikalen, aktivistischen Akteur aus Irland. Es ist natürlich dekadent.
Ich glaube, mittlerweile sind wir über den Punkt schon lange hinweg.
Welchen Punkt?
Na, der Punkt, dass man nur noch, also linksradikal ist ja mittlerweile alles.
Stimmt.
Linksradikal ist, also das, ich glaube, ich werde schon Terrorist genannt. Ich glaube, wir sind schon.
Ich wurde gestern linksfaschistisch
genannt. Ja, das habe ich auch mitbekommen, ja. Das wurde ich auch schon öfter genannt, aber ich finde die Mischung ziemlich witzig. Linksfaschist ist eine gute, das sind die Leute, die...
Ja, ja, die NSDAP sozialistisch,
das Mann. Das sind ja Nationalsozialisten gewesen. Aber ich glaube, so tief denken die gar nicht. Ich glaube, die sagen einfach nur, bei mir...
Du willst mir das verbieten, rechts zu sein.
Ja, die wollen den Klimawandel aufhalten, diese Faschisten. Ich glaube, so in die Richtung geht das. Oder gendern oder so. Hast du mitbekommen, Lunchly, das große Thema heute, Lunchly.
Lunchly?
Ja, Lunchly.
Was ist Lunchly jetzt?
Ich wollte dich einfach mal über Dinge informieren, die auf diesem Planeten passieren, die abseits deiner Aufmerksamkeitsspanne geschehen.
Hast du mich aber erwischt.
Aber da habe ich dich aber kalt erwischt.
Da hast du mich aber erwischt.
Lunchly ist, kennst du noch Lunchables? Diese kleinen Pakete, wo man sich selber Sandwiches machen konnte mit so kleinen Keksen. Und dann war
ich glaube, ja, aber das war für reiche Kinder.
Das war nur für reiche Kinder. Also ganz ehrlich, das war nur für reiche Kinder.
Ich glaube, das haben wir Leuten in der Schule abgezogen.
Und die Leute wurden verprügelt dafür, dass sie das dabei hatten. Es waren große, dicke, reiche Kinder. Dann wurden die nicht verprügelt, dann wurde denen nur das Lunchable abgenommen. Aber Lunchables war so eine Rich-Kid-Geschichte, wo Presskäse, Pressfleisch und so ein Keks, so ein salziger Tuck-Keks, die waren da drin und dann konntest du die selber aufeinander stapeln. Und die hatten dann Kooperationen mit den unmöglichsten Firmen. So Capri-Sonne, Oreo und dann war da immer noch ein bisschen Süßigkeiten dabei und ein kleines Trinkpäckchen und so. Also das war schon eine süße Geschichte. Und die gibt's jetzt in Amerika auch. Und zwar von einem Trio Infernale, die das rausbringen. Und zwar Logan Paul, KSI und Mr. Beast.
Was?
Die bringen Lunchies auf den Markt und Lunchies wird eine Packung Prime beinhalten, also lecker Prime. Ja. Dann eine Feastable-Schokolade von Mr. Beast.
Nein.
Und jetzt wird's witzig, die 80er Jahre deutschen Kekse mit Pressfleisch und Pressding. Hier ist das Bild, das siehst du, es ist also quasi genau Lunchables. Nur, dass man noch zwei Markenprodukte aus der eigenen Influencer-Schmiede damit reinparkt.
Du willst mir sagen, dass Mr. Beast gerade exposed wird für einen Sexkult-Assault-Mitarbeiter-Clash,
ja?
den er haushoch mehrmals aufs Maul bekommt.
Juckt
er
nicht.
Und er bringt ein neues Produkt raus.
Ja, interessiert er nicht. Das interessiert er nicht. Also ich meine, mag sein, dass er einen Sexkult hat und so, ne? Und mag auch sein, dass er seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausbeutet und da halt irgendwelche Praktika veranstalten lässt, 365 Tage im Jahr, um dann günstige Arbeitskräfte zu bekommen, weil die Leute unbedingt bei ihm arbeiten möchten und noch diverse andere Dinge. Aber juckt ja nicht. Ist ja egal.
Alter, das ist ja gigacringe.
Ich meine, wie viel hat ein Logan Paul schon gemacht? Wo man jetzt sagen sollte, nicht so geil.
Ja, absolut, aber das ist ja, weißt du, Logan Paul staffiert das zumindest, ne? Ich habe aus Versehen diesen Typen im japanischen Wald gefilmt und och, ich habe aus Versehen Leute mit Krypto gescammt. Och, ich habe aus Versehen jemanden, der mich exposed hat dafür, dass ich Leute mit Krypto gescammt habe, angezeigt. So, weißt du, das ist ja alles in Staffeln. Der hält sich ja zurück, aber Mr. Beast kriegt ja die komplette Packung auf einmal. Der packt das ganze Lunchy aus.
Ja, aber ich glaube, das hat ihm jetzt nicht so sehr geschadet, oder?
Also ich würde sagen, wenn ich sowas sehe, hat ihm das gar nicht geschadet. Also das ist schon interessant, dass das hier passiert, ehrlich gesagt. What the fuck?
Also ich gucke mir die Aufrufe an und die sind immer noch okay.
Ja, natürlich sind die okay. ich glaube, du kannst auch nicht 300 Millionen Leute erreichen irgendwie. Also das ist, wie willst du das machen? Aber die Videos sind halt schon ziemlich steil gegangen. Und jetzt ist so der Punkt, erreicht, wo man meinen könnte, okay, alles klar, kommt da irgendwie so eine Kettenreaktion, weil auch Mainstream-Medien eigentlich darüber berichten. Aber die Antwort ist anscheinend
nein. Ja, die Antwort ist einfach cool. Also ich gucke gerade hier diese Dogpack-Videos, ne, mit I worked for Mr. Beast, he's a fraud. Das sind ja so die Videos, die so umgegangen sind, ne? Ja. Die haben über 10 Millionen Aufrufe, 10, 12 Millionen Aufrufe, aber das deckt halt noch nicht mal im Ansatz die Reichweite von Mr. Beast.
Ja, der deckt nicht mal ein Drittel ab, ne? Also nee. es ist wirklich nicht so stark.
Was heißt nicht mal ein Drittel? So, das, wir sind bei knapp 15 Millionen, das sind 10% seiner normalen Aufrufe, die er macht.
Ja,
er hat vor 9 Tagen ein Video hochgeladen, Man vs. Women Survived the Wilderness for 500k. Und das hat jetzt schon 94 Millionen Aufrufe. Und der macht einfach ganz normal weiter. Mr. Beast ist auf dem Level, auf einem Level von Reichtum. Du kannst dem nicht mehr schaden. Weil das Problem, das die ganzen Leute bekommen, die diese Videos gegen ihn erstellen oder die so Dinge klarstellen oder die ihn exposen oder, die werden einfach angezeigt. Also der ist groß genug, um das einfach ignorieren zu können. Der sagt einfach, der sagt gar nichts dazu. Der macht einfach ganz normal weiter. Und im Hintergrund schickt er einfach irgendwelche anzugtragenden Bluthunde los, die alles verklagen, was ihm irgendwie in den Weg kommt.
Ja, der hat übrigens das Anwaltteam, das Harvey Weinstein hat.
Ja, klar.
Es ist vollkommen verrückt.
Es gibt halt Anwälte, die sind spezialisiert auf solche Fälle, ne? Und das sind dann auch die besten.
Und da holt man sich einfach die Harvey Weinstein-Anwälte, weil die besonders gut in ihrem Job sind.
Ja.
Oh no.
Harvey Weinstein ist für die Leute, die das nicht wissen, ist ein Filmproduzent und Sexualstraftäter. Also.
Korrekt.
Der hatte so Produktionsfirmen, ne? Und war dann ein bisschen grabschi unterwegs und dann auch darüber hinaus. Also.
Hat Kontrolle so ausgeübt und dann haben sich Leute in einer Flut, in so einer Annie the Duck-Moment, für die Leute, die nur Internetdrama kennen, möchte ich das kurz sagen. Ja. Ne? Das war so ein Annie the Duck-Moment tatsächlich. Die Leute, einer hat was gesagt und auf einmal haben alle anderen was gesagt und dann haben gesagt, oh Gott, ne? Und dann haben alle was gesagt und dann auf einmal, ich habe gar nichts gemacht, ich war ganz normal.
Oder ganz normal und dann wird er jetzt eben verurteilt für, ich glaube, keine 20 Jahre oder so. In Amerika ist das ein bisschen härter.
Der geht ins Gefängnis, der stirbt im Gefängnis.
Ja, der ist ja schon so uralt. Der ist ja schon uralt und wurde.
Der Drops ist gelutscht.
Und wurde dann von ein paar Jahren oder so, wurde er dann verurteilt und da wird er wahrscheinlich auch sterben. Ne? Also sehr, sehr höchstwahrscheinlich, dass er da hinter Gitterzellen dann auch sich verabschieden wird. Und dessen Anwaltsteam ist jetzt bluthünderisch für Mr. Beast unterwegs. Ist ja auch schön.
Mr. Beast Anwaltsteam.
Ja.
Ich meine, vielleicht kommt da auch irgendwie so ein Hintergittermoment. Ich meine, das wäre dann, man würde das dann vielleicht einen Zusammenhang nennen, aber ich denke jetzt erstmal nicht, denn die Alter, aber was da, also wirklich, ne, die Vorwürfe, das letzte Video ist ja nur das zweieinhalbfache, es gibt ja noch ein drittes, das kommen wird. Und das wird ja absolute Vernichtung, ne? Wie viele Leute sich da auch melden. Alter Schwede. Der muss wirklich jeden Praktikanten in der Westküste angenommen haben, Mr. Beast, Alter.
Ja.
Wirklich, das ist so verrückt. Aber das mit den Landschießen, das wusste ich nicht. Das ist ja vollkommen schlimm.
Ja, das ist absurd. Also Amerika geht ja sowieso den Bach runter, der Planet geht den Bach runter. Ich meine, wir haben jetzt das wievielte Jahrhundert Hochwasser haben wir in Deutschland dieses Jahr? Das vierte?
Ja, das ist nicht in Deutschland tatsächlich, eher in Österreich, Tschechien und Polen.
Ja, halt. Ja, du weißt ja, wie es ist. Ich bin ja ein alter Kamerad. Ne? Ich denke ja noch mit den alten Grenzen. Also
die alten Grenzen.
Deutscher, großdeutscher Raum, sagen wir es so.
Ja.
Großdeutscher Raum und dann haben wir schöne Waldbrände da hinten, Portugal, Spanien, da geht alles hoch. Ist nicht schön. Nicht schön. Und die Antwort darauf ist Markus Söder, der da steht und sagt, ja, hätten wir nicht wissen können. Ja, doch, hätten wir.
Die Antwort darauf ist, dass die Europäische Union aktuell überlegt, den Sprit für Luftfahrt, also für Flugzeuge und für Schifffahrt, die nächsten 20 Jahre wieder steuerfrei zu machen. Genau.
Kerosin soll wieder, soll wieder steuerfrei sein, auch für Inlandsflüge.
Oder soll steuerfrei bleiben. Ja. Das wird aktuell tatsächlich in der Europäischen Union diskutiert. Super. Wir sind, also, das ist
ich halt hab, vorbei. Digga, die einzige Möglichkeit, wie wir da irgendwie, also ich habe wirklich nur Hoffnung, wenn genug Autos kaputt gehen. Also meine Hoffnung ist, dass die Fluten einfach so viele Autos zerstören, dass die Automobillobby tätig wird. Aber auch das wird nicht passieren, weil es ja gut, wenn Autos zerstört werden. Da müssen ja neue gekauft werden. Also ist eigentlich auch eher Win, so eine Flut.
Also die Automobillobby wird da sicherlich auch nichts machen. Nee. Ich glaube nicht, dass die Automobillobby was machen wird. Ich habe gestern ein interessantes Exposé gesehen von, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, Devin Nash, das ist so ein...
Ich kenne Kevin Nash.
Nee, Kevin Nash ist wer anders. Devin Nash ist ein Agency-Inhaber aus den Staaten. Der hat so eine eigene Agency, die heißt Nova, glaube ich. Und der kümmert sich so ein bisschen um Werbung. Und ich gucke den immer mal, weil der interessante Takes zu Werbesachen halt. Ne? Das ist so ein bisschen fachspezifischer Content.
Okay.
Auch nicht so viele Aufrufe, aber sehr interessant auf jeden Fall für mich. Und der hat gestern oder vorgestern ein Exposé hochgeladen zu ehemals Twitter und hat seine fachkundige Meinung dazu abgegeben und hat in einem 45-Minuten-Video gesagt, dass Twitter dem Tode geweiht ist. Auch erklärt, wieso und so. Das fand ich sehr interessant. Das würde ich jetzt mal mit dir teilen.
Bitte.
Das ist richtig cool. Und zwar hat er ja dargelegt, dass erstmal Enden letzten Jahres gab es dieses, ich glaube, es war ein Wall Street Journal Interview oder so, ich bin mir nicht sicher, wo er auf einer Bühne stand und gesagt hat, alle Werbetreibenden sollen sich ficken gehen.
Ne? Ja.
Er lässt sich nicht erpressen.
Genau.
So. So, und das ist, nicht so das schlau. Ist ja erstmal, ist nicht so schlau, besonders bei einer Sache, die jetzt halt kommt. Ne? Und er hat gesagt, das ist gar nicht der Ansatz. Ne? Also Firmen ist eigentlich egal, wie der Brand Safety aussieht. Also es spielt eine Rolle, aber es spielt nicht eine so große Rolle, wie die Leute glauben. Denn das, was entscheidend bei Werbung ist, ist das Engagement,
genau.
Ne? Und das Return of Investment. Also die Tatsache, dass du die Conversion, also dass du Leute von A nach B kriegst. Ne? Kurze kleine Erklärung, es heißt, die Leute sollen Werbung anklicken, die Leute sollen mit Werbung interagieren und die Leute sollen im besten Fall von einem Produkt überzeugt werden und das kaufen, wenn sie Werbung sehen.
Genau.
Das ist das, was Werbeagenturen und Werbepartner interessiert. Und er hat gesagt, das ist eigentlich spielt überhaupt keine Rolle, ob Elon Musk da sitzt und sagt, die sollen sich alle ficken gehen. Er könnte das machen, wenn seine Plattform die performanteste Werbeplattform wäre für Werbepartner, die es gibt.
Ja.
Das Problem ist, das ist sie nicht. Das ist sie ganz und gar nicht. Und dann hat er einen anderen Take gebracht. Die haben sich nämlich mit einer Internet-Security, so eine Cyber-Security-Firma auseinandergesetzt im Zusammenhang der Verbesserung der Analyse ihrer Werbeschaltung. Und die haben gesagt, die haben in der Vergangenheit Twitter-Placements gebucht und das gemacht. Und dann haben die sich mit einer Firma hingesetzt und haben analysiert, wie viel von diesen Impressionen, die sie auf der Plattform haben, fake und nicht legit sind. Und jetzt sag einfach mal eine Prozentzahl.
Wow, okay.
Wie viel Prozent von der vom Werbetraffic, der auf den Werbeanzeigen, die von Nova, also von der Firma von ihm, geschaltet wurden, sind wohl fraudulent?
Also ich denke, ich gebe mal eine Einordnung, zwischen 5 und 10 wären normal. Ab 30 würde ich sagen, ist es ein Problem. Und bei Twitter sind es, ich würde schätzen, zwischen 50 und 60.
Oh, gut geraten. Es sind genau 60.
Ah ja.
60% der 60% der Impressionen oder Klicks auf Werbeimpressionen sind fake.
Der Grund dafür ist, weil Twitter unfassbar schlecht ist, wenn es darum geht, irgendwelche Adblocker zu blocken. Also jeder Adblocker funktioniert sehr zuverlässig, das ist selbst der schlechteste. Und seit Elon Musk übernommen hat, ist Twitter überrannt von Bots. Also überrannt. Und deswegen dachte ich, es ist schon heftig, weil ich habe da vor ein paar Wochen ein Video darüber gesehen, dass da automatisierte Bots ja auch Gespräche miteinander führen. Um ihre Accounts zu legitimieren. Also die haben, die führen quasi ein normales Leben. aber halt als Twitter-Account und voll automatisiert mit Interaktionen. Und dann habe ich gehört, dass irgendwie ein Großteil der Konversation, ich glaube so um die 20%, von Bots für Bots untereinander geführt werden. So, und wenn ich das und dann dachte ich, okay, dann könnte es sein, wenn wir schon auf dem Level sind, dass irgendwie 20% aller Konversationen nur zwischen Computern geführt werden, dass eben die Werbeimpressionen auch eher aus dem Arsch gezogen sind. Und Musk ist halt auch so ein Idiot, der denkt, er kann einfach Raw Numbers verkaufen.
Ja. Also wird er das. Er hat Anfang des Jahres hat er so eine Statistik veröffentlicht, wo er gesagt hat, wie groß der Zuwachs ist von seinem Netzwerk. Das Problem ist nur, dass da kann man natürlich nicht ins System reingucken, aber Experten diesbezüglich vermuten, dass der Grund ist, warum der Zuwachs so gut ist, ist, weil halt die ganzen Accounts entbannt wurden. Alle, ne? Gott und seine Mutter und Andrew Tate seine Brüder wurden entbannt. Und sind da jetzt halt wieder am Werk.
Ich wurde gebannt übrigens. Ja? Also die ganzen Nazis wurden entbannt, ich wurde gebannt. Beste, was mir passieren konnte.
Du wurdest auf Twitter gebannt?
Ja.
Oh mein Gott. Ja gut, bin ich nicht drin, ne?
Ey, aber ist schon ein Jahr her oder so, ne? Und und da war der Account auch schon Wochen und Monate inaktiv. Also ich bin ja so seit anderthalb Jahren, so ziemlich genau seit Musk übernommen hat, wollte ich mit der Plattform nichts mehr zu tun haben. Also ich wollte da selber nicht mehr stattfinden und ich wollte da auch nicht mehr partizipieren. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, dass ich auch nicht mehr lese. Also Twitter ist einfach tot irgendwie.
Es ist auch, und das ist jetzt der spekulative Ansatz der Prognose, ja. Er sagt, okay, 60% seiner ausgetüftelten Klicks sind wohl eher fraudulent. Die Performance von Werbung auf der Plattform ist, wenn sie mal gemacht wird, eher so sekundär geil. Dazu gibt es auch ein Video, da kann man sehen, da kann man sagen, das heißt, das ist von so einem kleinen YouTuber, der hat gesagt, er hat der hat Twitter-Ads gemacht. Ich glaube, das Video heißt I try to place Twitter-Ads and learn why everyone is leaving the platform.
Ja.
Und er hat in so einem 20-Minuten-Video halt selber drei unterschiedliche Ads geplaced und die sind wirklich einfach eine Katastrophe. Also eine richtige Katastrophe.
Und da sind ja schon, also das funktioniert ja schon nicht.
Das funktioniert auch schon nicht so performant.
Nein.
Und das ist eine Katastrophe. Das
kannst du bei YouTube und Google machen, auf YouTube-Videos und das funktioniert nicht.
Die Prognose ist jetzt also folgendes. Aufgrund der Tatsache, dass dass Elon Musk so eine Rechtskonserve ist, wird Twitter verlassen, sondern die Advertiser verlassen die Plattform, weil die Performance auf der Plattform nicht funktioniert. Und sie verlassen zum Teil die Plattform, weil sie ihre Werbung nicht neben M-Bomben und Antisemitismus platzieren wollen. Das ist auch ein Grund, aber es ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist ein ganz klarer, kleiner kapitalistischer Ansatz. Nämlich, wenn die Performance nicht stimmt, dann kriege ich kein Return of Investment, kriege ich kein Return of Ad Investment. Das mache ich dann nicht. Ne? Wenn ich $100 für Werbung ausgebe, will ich im besten Fall 110 oder so zurückhaben. Ein bisschen mehr.
Das
muss sich lohnen.
Und deswegen ist auch die Influencer-Branche am Anfang so eine unfassbar, so eine schmackhafte gewesen, weil du da eine Quote hast, die absurd ist. Ich glaube, dass die meisten Firmen, also diese ganzen Influencer-Firmen, ne, von denen wir, die wir so alle kennen, so, also ich sag jetzt einfach ganz offen, ist ja auch scheißegal, dass ihr mal einen Einblick bekommt. Ich habe damals ein Angebot bekommen für Ankerkraut. Und Ankerkraut ist ja so eine Firma, die so nach Lehrbuch Influencer-Marketing betrieben hat. Also die machen das so, wie man das macht, ne? Also das sind jetzt nicht besonders, ich will jetzt hier nicht bewusst auf Ankerkraut rumtreten. Ich will euch auch ganz klar sagen, mir ist das auch scheißegal, dass die von Nestle gekauft worden sind. Ich hätte auch weiter Werbung für die gemacht, wenn die von Nestle gekauft worden sind.
Jeder hätte weiter für die Werbung gemacht, wenn die von Nestle, wenn die wüssten, was Ankerkraut eigentlich für eine beschissene Firma war.
Oder sämtliche anderen Firmen. Und gerade im Lebensmittelsektor ist es so, dass es scheißegal ist, wer da die Hand drüber hat. Das ist immer unethisch. So, und Nestle ist halt nur, weil die unter den beschissenen Firmen noch einer der transparenteren ist, kriegen die halt insane auf den Deckel für den unmenschlichen Scheiß, den die auf diesem Planeten veranstalten lassen. Und wenn es geht, die Leute sind von Ankerkraut weg, weil das Feedback in der Community, also Nestle wird als schlechte Firma wahrgenommen. Und deswegen kriegst du Fragen, wenn du die bewirbst. Das hat jetzt keinen wirklichen ethischen Grund, warum man da jetzt in dem speziellen Fall ausscheidet. Also wie gesagt, ich will jetzt hier nicht auf Ankerkraut rumhauen, weil die halt scheiße sind und weil die von Nestle gekauft worden sind, ist mir kackegal. Die haben einfach nach Lehrbuch Influencer-Marketing betrieben. Und das läuft so, dass du, und das ist kein Scheiß, mein Angebot war, such's dir aus. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir wollen eine vierfache Return-Quote haben, such dir aus, was du von uns willst. Also, das war so ein bisschen, ey, hab so ein bisschen eine realistische Einschätzung über deine Zahlen und wir haben da keinen Bock, uns drum zu kümmern. Und wenn du 2000 Euro im Monat haben willst von uns, dann
musst du uns 6000 Euro zurückgeben.
Dann musst du halt 8000 Euro umsetzen.
Oder 8000 Euro, ja.
Also, und umsetzen heißt in dem Fall, über deinen Code, über deinen Link werden Waren im Wert von 8000 Euro gekauft.
Das musst du dir vorstellen. Das ist übrigens eine absolut absurde Quote.
Absurd,
also das ist aber vollkommen absurd.
Absurd, aber normal.
Ja.
Ne, normal. Also ich kann.
Das ist.
Ich habe.
Crazy.
Ich.
Damit wirst du zum Ankerkraut Teleshopping-Kanal. Also das ist wirklich. Das ist. Da musst du. Das. Also.
Ja und nein.
Ich habe.
Weil es ist nicht wirklich ein Teleshopping-Kanal. Du kannst es auch anders machen. Es gibt natürlich Teleshopping-Kanäle. So, da sind wir uns einig. So, es gibt halt Kanäle, die machen halt so auf dem QVC-Level Werbung. Aber der Grund, warum Influencer-Marketing, ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch so ist. Ich glaube, mittlerweile sind die Zahlen auch dahingehend sehr gesunken. Aber sagen wir so vor 5 Jahren, als das so angefangen hat, richtig groß zu werden und jeder Hans Pieps mit irgendeiner eigenen Influencer-Marke um die Ecke gekommen ist, da hattest du diese hohen Return-Quoten, weil du die parasoziale Bindung hast. Also da war das Vertrauen in Influencer von der Zuschauerschaft noch höher, als es jetzt ist. Das haben wir uns selbst verbockt die letzten Jahre, aber es gab eine.
Naja, manche haben sich's verbockt.
Viele
manche
haben sich, ich würde sagen, der Großteil hat sich verbockt und in der Wahrnehmung wurde es auch verbockt, ne? Also es gibt noch Einzelkanäle, wo dieses Vertrauen immer noch da ist, aber wir sind von einer Branche, wo dieses Vertrauen irgendwie universell gewesen ist, zu einer Branche, wo das eben nur noch bei Einzelkanälen der Fall ist. Und das heißt eben, dass die Leute Influencer-Werbung nicht eher wie so im Fernsehen wahrnehmen. Ne? Es ist wie im Fernsehen. Wenn am Anfang irgendwie dann, wenn in den 60er Jahren dein Lieblingsmoderator von der Samstagabendshow gesagt hast, ey, guck mal, wenn du das holst, das ist wirklich gutes Produkt, dann haben die Leute das gekauft, weil die das geglaubt haben. Und dann haben die gemerkt, ey, guck mal, aber hier ist alles voller Werbung. Es ist nur noch Werbung. Und letzte Woche wurde das beworben und heute ist es das. Und dann haben die Leute natürlich in ihren Köpfen begriffen, hey, guck mal, es geht hier gar nicht so wirklich um die Qualität der Produkte, sondern es geht darum, einfach möglichst viel Werbung zu machen. Und dieses Phänomen haben wir auch unter Content-Creatern, dass eben nicht mehr entscheidend ist, dass gute Produkte beworben werden, sondern dass halt die Norm ist, es wird alles beworben. Ja, und deswegen sind auch die Quoten gesunken. Und diese Quote, ne, die ist bei Twitter eben nicht da. Also bei Twitter gehe ich davon aus, da kriegst du noch nicht mal dein Invest zurück.
Nee, also die Quote ist nicht nur nicht da, sie ist halt auch hochgradig manipuliert worden durch die Tatsache, dass halt nichts gegen die Bots gemacht wird. Und das Fazit dieses Videos, ich kann es nur empfehlen, guckt euch das mal an. Ich glaube, das Video heißt, warum Twitter zeitnah down gehen wird, ist, es gibt keine Möglichkeit, eine Plattform dieser Größe ohne Advertisement am Leben zu erhalten. Selbst bei einem Giganten wie Elon Musk, außer investiert selber Geld. Das Ding ist, er hat aber sich selber Geld investiert, er hat sich Geld geliehen. Er hat sich sehr viel Geld geliehen. Und man kann auch nachgucken, von wem er sich Geld geliehen hat, damit er es kaufen kann. Aber das Fazit ist, Twitter wird über kurz oder lang nicht nachhaltig existieren können, weil ohne Werbung können Dienste wie Twitter nicht existieren. Viele Leute hassen natürlich Werbung, vollkommen nachvollziehbar, ne? Also Werbung ist irgendwie nervig und so. Ja. Aber das Instrument der Werbung hat vielen Plattformen die Möglichkeit gegeben, Dienste kostenlos anzumelden. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten, solche gigantischen Projekte umzusetzen. Entweder du hast ein nachhaltiges Finanzierungsmodell und nimmst den Kunden da ab, also schöpfst den Kunden ab, ne? Was viele halt nicht können oder nicht wollen. Oder du machst es über Werbung. Und nur wenn du Werbung machst, dann kannst du das kostenlos zur Verfügung stellen. um im einfachsten Term zu sagen, wenn ein Dienst für dich kostenlos ist, dann bist du das Produkt.
Ja.
Ne? Dann wirst du zu einem Produkt und das bedeutet halt auch, du wirst vermarktet für Werbung.
Du wirst verkauft.
Ja, genau. So.
Entweder du verkaufst Leuten etwas oder du wirst selbst verkauft.
Genau, oder du wirst halt darüber selbst verkauft. Und das ist jetzt nichts, was man, was, ich werde verkauft, oh Gott. Nein, 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 das schließt den Term Werbung schon ein. Also das ist schon, da sollte man jetzt nicht Schnappatmung bekommen, das ist einfach gang und gäbe in diesem Zusammenhang. Okay? Ja, das wollte ich nur mal mit dir teilen. Fand ich sehr, sehr interessant. Und ich muss immer noch lachen, wenn ich darüber nachdenke, wer und seine Mutter sich von Ankerkraut distanziert hat, obwohl das vorher schon ein beschissenes Produkt war und es danach eins wurde.
Und wie viele beschissene Produkte dann alternativ beworben worden sind, die mit der gleichen Masche derzeit Werbung machen, aber wo da geht's eben wirklich nur um die Wahrnehmung von außen und nicht um irgendeine Moral. So, da geht's halt darum, wenn genug Leute dir sagen, das ist scheiße, dann kannst du es nicht mehr bewerben. Aber die würden halt legit eine Lunchable-Box von Adolf Hitler persönlich verkaufen, wenn die öffentliche Wahrnehmung
niemand was sagen würde.
In Ordnung wäre.
Ja. Korrekt, das ist das. Es geht nur um die öffentliche Wahrnehmung und nicht um die Tatsache, es wird nicht entschieden, ob das ein geiles Produkt ist. Vielleicht findet man das einigermaßen gut, aber wenn das ein geiles Produkt wäre und alle würden das scheiße finden, würde man es trotzdem nicht bewerben.
Ja, wir haben übrigens beide vor, das ist ja auch mittlerweile schon Jahre her, ne, so 2-3 Jahre, ich glaube eher so Richtung 3 Jahre, als diese Ankerkraut-Geschichte da gewesen ist und wir beide auch Angebote bekommen haben und uns dann drüber unterhalten haben. Das sind übrigens so die Off-Gespräche, die wir teilweise führen, die dann nicht übertragen werden können, weil man stelle sich vor, wenn wir das veröffentlicht hätten zu der Zeit, wo halt echt Gott und die Welt Ankerkraut-Placements hätten, ne? Boah, mein lieber Scholli, es wäre aber mies geworden, ne? Und da haben wir beide gesagt, ist halt absolut beschissen. So, du kannst dir halt aussuchen, was du da verdienst. Das ist halt, ja. So, und dann wirst du aber sofort gekündigt, wenn du nicht die vierfache Geschichte umsetzt. Und dann merkst du einfach, da geht's halt legit nur darum, ein überteuertes Gewürzsalz zu verkaufen. Und um nichts anderes. Nein.
Also, dass da eine Marge drauf ist, ist ja kein Problem, aber ist schon extrem. Also, ist schon sehr extrem.
Ey, Diggi, dass eine Marge da drauf ist, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ich habe jetzt irgendwie so ein Video gesehen von yours truly, Asmongold. Und Asmongold hat mit
oh Gott, Alter, der Zentrist, ey.
Ja, Asmongold ist was Gesellschaft und Politik angeht, ist ein dummer Idiot, ne? Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich habe auch einen Softspot für Asmongold. Also ich habe in meinem Herzen einen wirklichen Softspot für den Jungen.
Du hast so einen kleinen Messi-Punkt für dich.
Ja, also erstens würde ich, wenn ich Isa nicht hätte, genauso leben wie Asmongold. Zweitens glaube ich, dass der ein Leben geführt hat, was nicht besonders gut verlaufen ist. Ich glaube, der hat es nicht einfach gehabt. Und ich finde ihn abseits seiner politischen Ungebildetheit, die aber für amerikanische Standards immer noch...
Er ist der durchschnittliche Amerikaner. Er
ist halt so der durchschnittliche Amerikaner, der immer noch ein bisschen dümmer ist und ein bisschen regressiver als der Durchschnitt und ein bisschen marktfreier. Ne? Also er ist ja eher so, er ist ja so eher so in Richtung neoliberal als jetzt wirklich rechtsextrem. Also er ist nicht rechtsextrem oder rechts oder so, ganz und gar nicht. Der ist nur so sehr liberal, also so libertär schon quasi. Aber abseits davon finde ich ihn ziemlich witzig. Also ich habe erst gestern habe ich ein Video gesehen, wo ich so ein Clip gesehen habe. Also ich habe YouTube Shorts gucke ich. Ich weiß nicht warum, aber YouTube Shorts habe ich gesehen. Und da hat er gesagt, er versteht fette Leute nicht. Er versteht es nicht, wenn man fett ist. Und dann hat einer im Chat geschrieben, ja, aber ist auch ganz gut für als Polster, ne? Und er hat gesagt, Polster für was, wenn Chipotle zumacht oder was? Da musste ich sehr lachen, weil irgendwie so ein bisschen stimmt, weil es irgendwie so ein bisschen auch den Nagel auf den Kopf trifft. Und was ich sagen wollte, Asmongold hat mit wie heißt das nochmal, OTK oder so? Dieses Netzwerk, wo ganz viele Influencer auch drin sind. Und da hatten die, da haben die jetzt ihren eigenen PC Hersteller irgendwie.
Starforge,
ja. Starforge heißt das. Und die machen so PCs. Und da hat er unglaublich viel Kritik haben die dafür bekommen, weil die, weil man den PC natürlich, wenn man den selber baut und die Einzelkomponenten kauft,
oh, nicht schon bekommen. Wieder. Oh nee, Alter. Ey, die Leute, ich kann diese Scheiße nicht mehr. Oh Gott, Alter, mit PCs, ne? Ey, da kannst du mich jagen, ne? Ich hatte jahrelang auch ein, danke auch nochmal, war wirklich geil, ein Mifcom-Placement, wo die Leute mir einfach auf den Sack gegangen, aber warum ist eine PC nicht so günstig, wie wenn du die Teile selber zusammenstellst? Ja, Digga, weil die fucking Geld verdienen wollen und weil die auch Mitarbeiter haben. Ja, warum ist denn das, ich kann das aber selber zusammen. Bruder, dann bau das zusammen, gib mir doch nicht auf den Sack, Brudi.
Ja, und das ist auch das Ding, ich hatte ja auch ein NZXT-Placement. Und ich finde das, ich stehe auch immer noch dahinter, solche Placements zu machen. Ne? Da gibt es natürlich auch bessere und schlechtere, ne? Gute und schlechte. Und es ist ein Unterschied, ob man jetzt auf den Retailpreis, den man zahlen würde, wenn man den selber baut, 500 bis 1000 Euro draufpackt oder 2.000 bis 3.000. Also es gibt PC-Zusammensteller, die dich legit scammen einfach. Also die veraltete Hardware nehmen, die an allen Stellen sparen, wo man sparen kann, wo dann auch einfach kein optimiertes System zusammengebaut worden ist, ne? Also wo Prozessor und RAM nicht so wirklich gut miteinander viben oder Prozessor und Grafikkarte viben nicht gut oder man nimmt dann ein günstiges Speichermedium oder so. Also ihr wisst schon, also oder die, keine Ahnung, die Belüftung ist halt beschissen oder das Netzteil ist beschissen. So, da kann man.
Das ist ja dann handwerklich schlechte Arbeit.
Ja, das ist dann einfach schlechte Arbeit und man spart dann an allen möglichen Stellen und packt dann eine unfassbare Summe Geld oben drauf, die man versucht damit zu rechtfertigen, dass er ja schon zusammengebaut ist. Und ich denke, dass der PC zusammengebaut ist, ist ja nicht der einzige Grund, warum das teurer ist, als wenn man das selber baut. So, da kommen ja noch ganz viele andere Dinge dazu. Zum Beispiel Garantie, die du hast. Ne? Also. Mhm. Wenn du so ein PC bei so einem, nehmen wir jetzt einfach mal Starforge, wenn du da einen holst, dann hast du eine Garantie über Jahre. Und wenn dann irgendwas daran kaputt geht, dann schickst du das einfach zurück und kriegst das ersetzt. So, und das hast du eben nicht, wenn du das selber baust. Ne? Also wenn du das selber baust, musst du den ganzen Scheiß selber machen. Da kriegst du zwar auch Garantie auf die Einzelteile, aber du musst es dann alles selber machen. Und ich als jemand, der panische Angst hat, wann immer er einen PC aufschrauben muss, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man da keinen Bock auf den Hustle hat, so einen PC selber zu bauen, sondern sagt, ey, ich will einfach ein gutes Produkt haben, das ich kaufe, anschließe und dann soll das bitte laufen. Und genau für solche Fälle ist das auch tipptopp. Jedenfalls haben die herausgefunden, da gab es so Leute hier wie Linus Tech Tips und so, ne? Also die ganze PC-Specialist-Branche hat dann halt die Starforge-PCs getestet und die haben herausgefunden, das sind Top-Produkte, also die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die haben einen sehr, sehr hohen Standard. Die haben, wenn du da ein Premium-Produkt kaufst, dann hast du da auch die Premium-Hardware-Komponenten und die packen im Schnitt irgendwie branchenübliche 800 bis 900 Dollar obendrauf fürs Zusammenbauen und den ganzen Service, den man bekommt. Und selbst dafür wird er noch kritisiert. Und wenn ich mir denke, warum? So, das ist, ich meine, wir müssen doch irgendwie, wir leben ja alle in diesem System. Und warum kritisieren wir es dann an solchen Stellen, wo ja sogar noch etwas geboten wird, wo man sagt, okay, das rechtfertigt ja den Mehrpreis sogar noch.
Die Leute, ich habe das grundsätzlich gefühlt, ich hatte diese Debatte auch gestern wieder im Stream, die Leute verstehen einfach nicht, was sie politisch wollen müssen, damit ihr Leben besser wird. Ja. Die Leute raffen das nicht. Die Leute wissen nicht, dass es beispielsweise, hast du mitbekommen, dass die gesetzlichen Pflege- und Krankenkassenbeiträge jetzt wieder steigen sollen.
Habe ich mitbekommen.
Und zwar die steigen ja so oder so immer ein bisschen, ne? Also im normalen Verhältnis, aber nächstes Jahr sollen sie, und das ist in den Ressorts jetzt zur Abstimmung, ist noch nicht final beschlossen, sollen sie um ein Vielfaches steigen. Also um von 5.100 in der Spitze auf 5.594 oder so.
Ja.
Das ist der Maximalbetrag. Und die Begründung des Arbeitsministeriums, das da gerade drüber spricht, ist, dass die Reallöhne ja auch um 6,94% gestiegen sind. Und ich lese diesen Artikel, ich habe den aus dem Spiegel gelesen und ich fasse mir einfach an den Kopf. Bruder, in dem letzten Jahr sind die Reallöhne vielleicht um 6, was weiß ich, wie viel Prozent gestiegen. Aber die sind gestiegen, weil die verfickte Inflation in die Verteuerungsrate alles teurer und effektiv alles nach weniger Lohn hat aussehen lassen. Und wenn man das vergleicht, ist das komplett absurd. In der Eurozone beziehungsweise in Deutschland könnte man davon sprechen, dass in den letzten 2 Jahren durch Inflation und Verteuerungsrate so zwischen 12 und 15% also alles teurer geworden ist. Also 6,5 oder wie viel Prozent besseren Löhne zu haben, heißt also, dass du eigentlich 6% oder mehr weniger Lohn hast. Ja. Und auf Basis dieser Berechnung wird dann der Krankenkassen- und Pflegeversicherungsbeitrag erhöht.
Und darüber hinaus?
Bei Leuten, die ein Einkommen haben.
Genau, und darüber hinaus darf man ja nicht vergessen, dass nicht nur, also diese Inflationsrate ist schon entscheidend für Lohnausgleich. Also wenn du eine Inflationsrate von, ich weiß, 12% ist glaube ich ein bisschen hoch, aber ich glaube so 8, ist auf jeden Fall.
Naja, Verteuerungsrate und Inflation zusammen. Du musst da schon...
Verteuerungsrate ist ja nochmal was anderes, aber ich weiß, was du meinst und das, du hast vollkommen recht damit. Aber wie du richtig gesagt hast, das ist nicht mal ein Inflationsausgleich. Also die Lohnsteigerung von 6%, das ist nicht mal ein Inflationsausgleich. Also du hast weniger Geld in der Tasche am Ende des Monats. So, und das ist darüber hinaus hast du dann noch die Preissteigerungen, was Lebenserhaltungskosten angeht und so, aber
ja.
Essen das größte Verbrechen ist eben, dass wir eine Inflationsrate haben, die enorm ist, dass wir eine Lohnsteigerung haben, die dem nicht angemessen ist. Und dass wir trotzdem in allen Branchen Rekordgewinne machen. Also die Produktivität steigt, die Verkaufszahlen steigen, die Gewinne der Unternehmen steigen und der Lohn steigt eben nicht, sondern der fällt. Das ist das Verbrechen.
Und das ist jetzt der Punkt, und da muss man sich nicht über PC-Cases aufregen, da muss man sich nicht darüber aufregen, dass die Ausländer das machen oder die Arbeitslosen. Kein abgeschobener Ausländer wird dir die Möglichkeit geben, mehr Geld zu verdienen. Kein sanktionierter Bürgergeldempfänger wird dir die Möglichkeit geben, mehr Geld zu verdienen. Nichts davon passiert tatsächlich. Was dir die Möglichkeit mehr geben würde, mehr Geld zu verdienen, ist die politische Ausrichtung, dass mehr Netto vom Brutto übrig bleibt und eine Kompensation über die Vermögenssteuer, damit Leute, die tatsächlich Geld haben, die Vermögenden, die Reichen, ihren Teil dazu beitragen und nicht Leute, die für Lohn und Brot einfach, selbst wenn sie 5.500 Euro brutto verdienen, selbst das ist nicht die Zielgruppe, von der wir hier sprechen. Du hast ein hohes, mittelhohes Einkommen, aber du bist nicht reich. Denn du verdienst dein Geld. Jemand, der Lohnsteuern und diese Abgaben macht, der ist nicht derjenige, der in Deutschland reich ist. Nee. Sondern du bist halt jemand, der
egal wo auf diesem Planeten.
Ja, der mittelhohes Einkommen hat, aber das ist nicht Reichtum.
Die Leute sind immer komplett schockiert, wenn die kommen und sagen, ja, hier Steuer erhöhen, das ist doch genau das Ding. Und ich so, nee, also ihr habt ja anscheinend, also ist ja klar, ihr mögt mich nicht, ist ja in Ordnung. Aber ihr versteht das falsch. Ich bin nicht für Steuererhöhung, was Einkommensteuer angeht, sondern ich bin für eine Vereinfachung der Einkommenssteuer auf einer drastischen Ebene. So, ich würde mir, wenn ich malen könnte, wenn ich den Picasso-Pinsel in der Hand hätte, dann würde ich 2 Steuersätze machen für Einkommen. Mhm. Keine Ahnung, 15% und 22% oder so. Irgend sowas in dem Rahmen. Also ich glaube, dass Einkommen in Deutschland viel zu hoch versteuert ist. Viel zu hoch. Und zwar, also das sage ich nicht mehr aus einem Eigeninteresse, weil ich zahle ja keine Steuern in Deutschland. Es gibt Leute, Angestellte von mir zahlen in Deutschland Steuern. Aber selbst wenn ich in Deutschland Steuern zahlen würde, würde ich ja diese 40 aufwärts Prozent, wenn man da ein vernünftiger Unternehmer ist und weiß, wie das geht, dann zahlt man die auch nicht. Darum geht's gar nicht. Es geht tatsächlich um die Leute, die einfach einen Lohn bekommen, weil sie angestellt irgendwo sind. Und die zahlen viel zu viel. Also die zahlen viel zu viele Steuern und du wirst mit einem Einkommen auch nicht systemschädigend reich. Also Millionär kannst du werden. Es gibt Einkommensmillionäre, sind, keine Ahnung, ein paar Alter, 10.000
nicht,
oder so.
Das ist nicht relevant.
In Deutschland,
das ist wirklich nicht relevant.
Wie viele Einkommensmillionäre haben wir in Deutschland? Irgendwas um die 15.000 oder so, ne?
Das weiß ich nicht aus dem FF.
Einkommensmillionäre in Deutschland, 29.345 Einkommensmillionäre haben wir. Und das sind Menschen mit Einkünften ab 1 Million Euro. Ne? In Sachen Lohn. Da sind dann so Leute dabei wie der CEO von McDonald's. So, das sind Einkommensmillionäre.
Aber das Einkommen ist ja überhaupt nicht das Problem, sondern die sollen einfach, wenn die das Vermögen anbauen, das Vermögen besteuern.
Genau, scheiß auf das Einkommen. Genau, Alter. Nicht das Einkommen ist das Problem. Das Einkommen musst du gar nicht so hoch besteuern, weil die Leute, die ein Einkommen erzielen, sind ja die, die die Wirtschaft am Laufen halten. Ne, dann mal im Christian-Lindner-Jargon zu bleiben. Die meisten Leute, die irgendwo angestellt sind und die Geld verdienen, die geben dieses Geld dann auch wieder aus einer Notwendigkeit heraus aus. Ne? Und je mehr Einkommen du verdienst, desto höher ist dein Lebensstandard, im Schnitt zumindest, und dann gibst du im Schnitt auch mehr aus. Ne? Deswegen bist du ja in so einer unendlichen Spirale und die, die Probleme, die jemand mit 5.000 netto hat, sind jetzt mal so, natürlich sind das andere Probleme, aber ganz salopp und drastisch ausgedrückt hat jemand mit 5.000 die gleichen Probleme wie jemand mit 2.000. Nur eben, dass sein Leben luxuriöser ist. Ne? Aber er ist genauso gezwungen, dieses Level an Einkommen zu halten über diese Lohnanstellung. Und das muss runter, weil die Leute, die wirklich systemschädigend viel Geld haben, die gehen gar nicht mehr arbeiten. Und die haben noch nie gearbeitet. Und die werden auch niemals arbeiten. Das sind die, die Geld rumliegen haben. Und rumliegendes Geld vermehrt sich in unserem System immer um ein Vielfaches schneller, heftiger und unversteuerter als arbeitendes. Ja, that's the problem.
Korrekt.
Korrekt. Aber ja, das ist, wie du gesagt hast, so die Leute verstehen nicht, was sie fordern müssten und was ihnen hilft. Weil sie, und das kannst du denen auch so oft als erklären, wie du das möchtest. So die
werden es trotzdem nicht. Ich weiß auch nicht, wie man. Also ich befinde mich aktuell an dem Punkt, an dem man sagen kann, okay, es gibt eine Lösung für eure Probleme. Wie erkläre ich euch, dass ihr selber das Problem auch ein bisschen seid? Ne? Also ja. wie geht man an die ganze Sache ran? Denn die Lösung für ein gescheitertes Migrationssystem ist nicht Abschiebungen und Grenzkontrollen. Die Lösung ist, dieses Migrationssystem zu verändern. Aber niemand will das. Die reden alle nur von Abschiebungen und Grenzkontrollen. So, also was? Das Terroranschläge werden nicht verhindert, indem du jetzt an der Grenze kontrollierst. Nee. Wird's nicht. Das wird trotzdem ein Problem sein. Grundsätzlich ist die Frage, was kannst du denn effektiv gegen so Schläfersachen machen? Ne? Das ist ein hochgradig im Schatten operierender Problemfall, der halt sich schnell im Internet radikalisiert und dann zu solchen Taten fähig ist. Darum gibt es ja auch von einschlägigen Sicherheitsbehörden immer diese achten Sie auf persönlichkeitsverändernde Zusammenhänge. Weil das passiert. Ne? Also wenn die sich über kurze Zeiträume schnell im Internet radikalisieren, dann verändern die viel von ihrem Leben schnell.
Ja.
Und das kann dann ein Indikator dafür sein. Aber eine Grenzkontrolle ist es halt einfach nicht.
Ja, so. Und vor allem, und jetzt werden bürgerliche Gehirne gesprengt. Ne? Führt ja genau diese Anti-Migrationspolitik, die derzeit gefahren wird, und die Gesellschaft, die gegen Ausländer sich radikalisiert, auch das passiert, das führt zu einer Radikalisierung auf der Gegenseite. Also das ist das Beste, was dem islamischen Staat passieren kann, wenn ein Land wie Deutschland fremdenfeindlicher wird, als es ohnehin schon ist. Weil
sie dann mehr Anhänger finden.
Genau, damit gibst du nämlich auf einer faschistischen Ebene den Argumenten des IS ein Fundament, das zu glauben ist.
Ja, korrekt.
Also du sagst, die sind gegen uns, die wollen uns vernichten, die wollen uns loswerden, da müssen wir gegen ankämpfen, das sind die Bösen. So, und wenn du in einer offenen, toleranten Gesellschaft lebst und du dein Leben führen kannst in Glückseligkeit und Zufriedenheit und mit einer Perspektive, und du von der Gesellschaft angenommen und aufgenommen wirst, dann sind diese Worte, die prallen an dir ab wie Kugeln an Fidel Castro in Amerika. Die prallen einfach ab. Da passiert nichts. Wenn du aber ausgegrenzt wirst, wenn du in einem Asylheim leben musst, wenn da Stacheldraht drumherum ist oder wenn du an der Grenze abgewiesen wirst, ne, dann
ist dann die sieht das halt anders aus.
Dann sieht die Radikalisierung anders aus. Dann sind die Quoten andere. Es sind selbstgemachte Probleme und sämtliche extremistischen Gruppen sind immer gesellschaftlich hausgemacht. Immer. Da muss man auch gar nicht drüber sprechen. Rechtsextremismus, hausgemachtes Problem. Islamistischer Rechtsextremismus, hausgemachtes Problem. Linksextremismus, hausgemachtes Problem. Alles hausgemacht. Alles.
Ja, das ist, also, das liest man halt nicht, wenn man eine Bild-Zeitung liest, ne? Ja. Das ist halt auch noch so eine Sache. Ich habe gestern so eine ZDF-Doku gesehen, die so ein bisschen das Aftermath in Thüringen gezeigt hat, so ein bisschen nach der Wahl. Viele Leute, die halt sagen, ja, hier jetzt endlich Veränderung. Und ich denke, weißt du, dann habe ich denen so ein bisschen zugehört, was für eine Veränderung. Und die sagen dann, ja, der Lohn. Und ich denke, Bruder, wie der Lohn, wie die Abgaben sind zu hoch, wie der Lohn ist schlecht. Bruder, weißt du, was die AfD in ihrem beschissenen Programm stehen hat? wie die Rente ist zu niedrig. Da sitzt so eine Frau, die sagt, ja, ich habe ein Problem damit, dass die alte Leute Pfandflaschen sammeln müssen, und ihre Rente nicht bekommen.
Ich auch.
Ja, na dann habe ich auch ein Problem mit. Denn vielen Dank für die Stimme für die AfD. Das wird in Zukunft noch schlimmer. Weil die den Sozialstaat abschaffen wollen. Worüber reden wir denn hier? Die AfD ist in ihrem Kernprogramm sogar noch schlimmer als die FDP. Was zur Hölle? Ja. So, und die FDP steht jetzt nicht unbedingt für die Interessen von Rentnerinnen und Rentnern.
Nee, und die AfD eben schon mal gar nicht.
Was machen sie da? Was machen sie da? Was machen die da? Die haben ja einen nachvollziehbaren Frust. Also die haben einen nachvollziehbaren Frust, wenn es darum geht, hey, sie wissen nicht, die Altparteien haben sie im Stich gelassen. Das ist der Frust. Und dann kanalisiert sich das in einzelnen Themenpunkten. Ah, die Rente, die Steuern, so die Ampelregierung. Ich habe gehört, die Ampelregierung hat die Steuern erhöht. Ich denke, what? Was hat die Ampelregierung? Also auf jeden Fall, Es ist eine Menge Frust. Aber es kanalisiert sich nicht an die richtigen Stimmen.
Berechtigter
Frust. Oder wenn ihr das alles wollt, dann müsst ihr die Linken wählen.
Berechtigter Frust, meine, übrigens. Also das ist, ich muss immer, wann immer es mir möglich ist, werde ich eine Lanze brechen für die Ostdeutschen, weil die Ostdeutschen sich derzeit eine ganze Menge gefallen lassen müssen und das ist in ein sehr, sehr schwieriges Framing reingeht. Und du hast die Wahlen begleitet, genauso wie ich das gemacht habe, und du hast festgestellt, dass da immer von dem Gefühl gesprochen wird, sich zurückgelassen worden zu sein. Das ist kein Gefühl. Das sind Ostdeutsche,
zurückgelassen
worden, infrastrukturell benachteiligt. Und der Frust, den die Leute in sich tragen, der sollte natürlich am Ende des Tages nicht in der AfD-Stimme münden. Ne, da sind wir uns auch einig. Aber das ist zumindest eine verständliche Ablehnung, wie es läuft. Mhm. Und zwar ganz speziell in Ostdeutschland. Mhm. Und das sind Dinge, die einfach von dem Parlamentarismus nicht ernst genommen worden sind. Und zwar seit 40 Jahren. Das ist einfach... Ist halt same shit. So, die Leute gucken halt nicht darauf, wie es den Menschen geht, sondern die Leute gucken, wie es der Wirtschaft geht. Und das hat in den 60ern und 70ern noch ganz okayisch funktioniert, weil da eben die Produktionssteigerungen noch an Lohn gebunden gewesen sind. Auch nicht direkt, aber zumindest besser. Was meine ich damit? Wenn du in den 60ern gearbeitet hast, konntest du dir als, wenn du da Familienvater gewesen bist, mit einer Vollzeitanstellung, dann konntest du damit eine fünfköpfige Familie ernähren und dir ein Auto kaufen und ein Haus bauen. Mit einem Lohn. Ja. Was ging noch? Mittlerweile ist das unmöglich. Mittlerweile müssen beide Elternteile Vollzeit arbeiten und im besten Fall kannst du davon einmal im Jahr in Urlaub. Im besten Fall.
Ja. Ja.
Und das sind einfach zwei unterschiedliche Lebensrealitäten. Die eine hat ein System versprochen, in dem sozialer Aufstieg möglich ist durch harte Arbeit. Und das war teilweise tatsächlich der Fall. Du konntest aufsteigen, sozial aufsteigen, wenn du arbeitest. Mittlerweile geht das nicht mehr. Mittlerweile wirst du in deine Position geboren und da bleibst du und da kannst du nichts dran ändern.
Ich habe, glaube ich, in einem Info-Video irgendwo gesehen, dass das zusammen sagt, wie viele Jahre man arbeiten müsste, um aufzusteigen bei gutem Gehalt. Es waren, glaube ich, mehrere Generationen.
Ja, ja.
Es waren mehrere Generationen. Du müsstest halt also über dein Leben hinweg und das Leben deiner Kinder mit gutem Gehalt verdienen, um aufzusteigen.
Ja, und lustigerweise.
Also das Aufstiegsversprechen, das geht nicht mehr.
Und lustigerweise ist das etwas, das man nicht vererben kann. Also du kannst einen guten Lohn nicht vererben.
Nicht vererben.
Weil das immer noch an Bildung geknüpft ist und so. Natürlich ist es realistischer, wenn deine Eltern ein gutes Einkommen hatten, dass du auch eine bessere Bildung genießt, aber grundsätzlich hast du als Angestellter nicht die gleiche Verfügungsgewalt wie ein Firmenbesitzer. Ein Firmenbesitzer kann die Firma vererben. Ein Angestellter kann seine Anstellung nicht vererben. So, das ist, deswegen ist das ganz viel Glück, über mehrere Generationen eben ein gleich hochbleibendes Einkommen zu halten. Geht eigentlich gar nicht.
Nee. Also, oder es wäre zumindest möglich, wenn man den akademischen Ansatz weitergibt. Ne? Also wenn man sich hoher Bildung aussetzt oder ausgesetzt wird durch die Qualifikation der Eltern schon und dann schafft man es auch nochmal Arzt zu werden oder man schafft es auch nochmal in einem Ingenieur in so einem Gigabetrieb irgendwie zu werden und dann schafft man auch nochmal ein hohes Gehalt. Aber das muss man halt sicherstellen und das über mehrere Generationen und dann hat man so einen Aufstieg. Aber ich weiß nicht, ob Leute darüber im, also Leute schaffen es ja nicht mal, den Klimawandel in den nächsten 38 Jahren irgendwie. Das ist ja in ihrem Leben. Das findet ja noch in ihrem Leben statt. Ja. Ne? Den Klimawandel könnte man ja in einem Lebenszyklus bekämpfen. Aber in zwei Lebenszyklusen den Aufstieg, ja, vergiss es, Digga. Kannst du ja vollkommen vergessen.
Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, ist übrigens tatsächlich auch Wissenschaft, ne? Also, falls ihr das gehört habt und euch gedacht habt, hä? Was redet denn da der Linksfaschist schon wieder? Nee, wir können innerhalb einer Lebenszeit, können wir den Klimawandel aufhalten. Ja. Das ist möglich. Können wir.
38 Jahre ist die, oder 35 Jahre ist die Zenit-Halbwertszeit eines des totalen Stopps von CO2-Ausschüttung. Also wenn man jetzt anfangen würde, von jetzt auf gleich kein CO2 mehr auszuschütten, was unrealistisch ist, dann wären das 35 Jahre, aber man kriegt es sicherlich auch in 40 hin. So, das, ich glaube, man kriegt es in 40 hin und man kriegt es auch vielleicht in 50 hin. Und das wäre ein Leben, das man sehen würde. Man würde das noch sehen, wahrscheinlich.
Ja, und dieses, dass es unrealistisch ist, auch nur deshalb unrealistisch, weil wir in dieser konzeptionellen Umstellung die Unternehmensgewinne nicht opfern möchten. Wenn wir bereit wären, als Gesellschaft Unternehmensgewinne zu opfern, dann wäre das auch in 30 Jahren möglich. Ne? Wir müssten halt.
Dann wäre es, ja, aber das ist.
Ja.
Also,
ja, wir wissen beide, dass das nicht passieren wird. Aber
das wird nicht passieren.
In der Theorie wäre es möglich, indem wir eben industrielle, also Industriezweige, die für den Alltag notwendig sind, verstaatlichen und dann so viel Geld da reinpumpen, um das möglichst schnell klimaneutral zu gestalten und alle unnötigen Luxusgüter und insbesondere dann auch sowas wie die Automobilbranche und die Lebensmittelbranche, die einen enormen Ausstoß an CO2 haben, der einfach unnötig ist, wenn wir das einstellen würden. Wenn wir sagen würden, nee, das geht nicht mehr und wir müssen es nicht mal verbieten. Also ihr seid ja, meisten Leute sind ja auch immer gegen Verbote. Man müsste es gar nicht verbieten. Man müsste da tatsächlich einfach nur den Markt machen lassen und zwar indem man vernünftige Preise dafür ansetzt. Also wenn die klimaschädlichen Lebensmittel so viel kosten würden, wie sie an Schaden verursachen, wenn die Subventionen gestoppt werden würden, dann würde der Markt selber regulieren, dass die nicht mehr gekauft werden. Ne?
Bruder, es wäre so krank. Also man kann sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie viel eine Wurst kosten würde.
Ich weiß Alter, es. Schwede. Ich hab die Zahlen im Kopf.
Ne? Oh, na dann,
was glaubst du, was ein Kilo Hackfleisch halb kosten würde?
Ein Kilo.
Also
ein Kilo.
Ja. Boah. 70 Euro.
Fünf, wie viel?
70 Euro.
70 Euro?
Ja.
Ich habe jetzt 50 gesagt und dachte, ich bin schon total
dumm. Ja, 50 wäre nur für Schwein. Aber deswegen habe ich halb gesagt, weil mit Rindfleisch kriegt man immer noch ein bisschen was oben drauf.
Du Dreckschwein, Alter.
Ja.
Okay, 50 wäre dann für Schwein krass, aber oh mein Gott, ja. 70 Euro.
Ja, das sind aber so die höchsten Preise, die man setzen kann. Ne? Also da sprechen wir dann
aber darüber. Selbst 50 Euro ist ja schon komplett gestört.
Ja, selbst 40 oder 30 wären der Tod für die Industrie. Aber das liegt daran, weil unter anderem 15 Milliarden jedes Jahr subventioniert werden, allein in Deutschland. Also Europa subventioniert Tierhaltung und den Konsum von tierischen Lebensmitteln mit 15 Milliarden. Dann haben wir unterschiedliche Subventionen in der Herstellung, dann haben wir steuerliche Vergünstigungen beim Verkauf und. Also da kommt ganz viel obendrauf, warum die Produkte so günstig sind. Und dann haben wir noch nicht mal eine Strafe. Also normalerweise in einem gut funktionierenden kapitalistischen Marktsystem würde man ja Dinge, die uns als Menschheit zerstören, auch mit einer gewissen Strafsteuer belegen. Ja? Ja. Also man sagt, hey, das ist schädlich, also müssen wir das irgendwie bestrafen, wenn du das trotzdem kaufen willst. Ja?
Ja.
Zum Beispiel chinesische E-Autos, da funktioniert das ja auch. Ne? Da gibt es ja auch einen Strafzoll, der gezahlt werden soll. Und da sind alle cool mit, weil es ein Schaden, der da verursacht wird für die Industrie und für unsere Wirtschaft und deswegen muss das bestraft werden, wenn du das hier kaufen möchtest. Und genauso die gleiche Strafe müsste normalerweise auf Lebensmittel oder Produkte, die besonders klimaschädlich sind, gesetzt werden. Und wenn man das alles so optimal machen würde, dann sind wir bei 70 Euro das Kilo. Ja, und dann wird es keiner mehr kaufen.
Boah. Das boah, dann, dann kannst du es vergessen, ne?
Das ist dann tatsächlich das, was eigentlich niemand haben möchte, und zwar reiche Menschen, oder das ist das, was wir haben, aber was wir nicht so wahrnehmen. Reiche Menschen können machen, was sie wollen, für die wird sich nichts ändern, aber der Großteil der Bevölkerung, der ist dann einfach raus aus dem Rennen. Ne? Da wird dann das Filet Mignon wird dann zur Yacht in Saint-Tropez.
Alter, das würde dann auch komplett die Gastro erstmal ficken, ne? Also das ist dann erstmal...
Jein!
Jein. Das würde, also zumindest klassische Betriebe, ne? So das deutsche Eck würde das komplett hops legen.
Auch nein. Weil wir sind ja mittlerweile, guck mal, wenn du das in den 80ern gemacht hättest, dann würde ich sagen, ja. In den 80er Jahren hätte das die Gastro komplett gefickt. Aber in 2024 in Deutschland nicht mehr. Weil wir haben für alles Tierische haben wir einen industriellen Ersatz 1:1, der auch von der Gastro genutzt werden könnte. Also
ja, aber Karl, ich stimme dir zu, aber das ist ja trotzdem, das basiert ja dann auf der Tatsache, dass Leute das ausprobieren. Und du glaubst du, dass der 55-jährige Gastrobesitzer des deutschen Ecks
ja
sich dazu entscheidet, den Schritt Richtung veganer Alternativprodukt zu machen?
Oh, jetzt, das ist interessant, aber da habe ich eine These zu.
Ja.
Ich glaube, wenn ich sagen würde, ich verbiete dir das, weil das schlimm ist für die Tiere, dann wird der Gastrobesitzer sagen, auf gar keinen Fall. Aber wenn du sagen würdest, ja gut, das ist einfach so teuer und das andere ist günstiger, dann auf jeden Fall. Ich habe so ein Kantinenvideo gesehen von so einem Typen, der im Ruhrgebiet in Bochum eine Kantine hatte. Und der hat eine Pilzsuppe gemacht. Für was weiß ich, 300 Arbeiter oder so. Und das war komplett random. Und der schüttet da einfach Alpro-Sahne rein. Mhm. Und dann fragt er, oh, ist das hier für Veganer? Und er sagt so, nee, ist mir scheißegal, ist günstiger gewesen.
Ja.
Das ist der Hebel. Die Leute interessieren sich nicht dafür. Wenn du da mit Moral um die Ecke kommst, wenn du mit Ethik um die Ecke kommst, so, dann gehen die auf die Barrikaden. Dann ist
es denen egal, ja.
Weil das ist eine Kritik an der eigenen Lebensart. Ne? Jemandem zu sagen, hey, guck mal, dein Konsum ist falsch, weil, ne, dann heißt es, oh Gott, du willst mich und meinen Konsum kritisieren und das ist schlecht. Das will ich nicht, das lasse ich nicht mit mir machen. Wenn du es über den preislichen Hebel machst, dann ist das eine kapitalistische Notwendigkeit. Also, die würden dann, die das Schnitzeleck um die Ecke, wird dann einfach fucking Erbsenpresse verkaufen, weil es günstig ist. Die verkaufen ja nicht Schweinenackensteak, weil die sagen, hey, Schweinenackensteak ist mega geil, weil das ist einfach Qualität. So machen die ja nicht. Die verkaufen das Schweinenackensteak, weil das 1,30 € kostet. Im Einkauf. So, und wenn du eine vernünftige klimaschutzgerichtete und gezielte Politik hättest, auch innerhalb unseres derzeitigen Systems, ne, müsste nichts ändern, außer das wirklich umsetzen, was wir umsetzen sollten, ne, dann wären ganz, ganz viele klimagerechte Alternativen einfach auch von der Industrie bevorzugt, weil sie günstiger sind.
Ne? Ja. Ja. Nachvollziehbar. Nachvollziehbar tatsächlich.
Ich glaube, das ist ein sehr vernünftiger Hebel, aber dazu bräuchte es eben eine Politik, die es ernst meint. Und vor allem müsste man die Lobby loswerden. Weil die Lobby sorgt ja dafür, dass die Politik so gemacht wird, wie sie gemacht wird. Ja. Ich hab erst einen langen Bericht darüber gelesen vom Erzfeind Danone. kennst du Danone?
Ja, ist einer
der schlimmsten Konzerne auf diesem Planeten überhaupt. Um ein Vielfaches schlimmer als Nestle jemals werden könnte. Und Danone hat gesagt, dass sie in der Lage sind, von heute auf morgen auf pflanzlich umzustellen. Und zwar komplett. Das könnten die einfach von heute auf morgen machen. Weil die Maschinen, die sie benutzen, um ihre Milchprodukte herzustellen, ob das jetzt Joghurt ist oder ob das Quark ist oder Sahne oder ist das scheißegal was. Das sind die gleichen Kessel, das sind die gleichen Abfüllmaschinen, das sind die gleichen Produktionsmaschinen, die man auch benutzt bei einer pflanzlichen Alternative. Das Einzige, was sich ändert, ist der Rohstoff. Und das gilt ja nicht nur für Milch, sondern das gilt ja auch für Fleisch- und Wurstware. Also Vegetarian Butcher zum Beispiel ist hier in UK eine Firma. Das ist so eine, so so eine Traditionsmetzger-Wurstbetrieb. Über Jahrzehnte, Jahrhunderte haben die Schweinewurst gemacht. Und dann haben die Kids, als sie geerbt haben, haben gesagt, nee, wir machen jetzt einfach Erbsen. Und die nutzen die gleichen Maschinen, die nutzen die gleichen Gewürze, die gleichen Rezepturen. Ist alles die gleiche Scheiße, nur der Rohstoff ist ein anderer. Also die Umstellung würde was im Lebensmittelmarkt gar nicht so lange dauern, weil die Endproduzenten sind, also für die wird sich nichts ändern.
Ja. Was sich ändern wird, ist auf jeden Fall der Online-Zustand dieses Podcasts.
Ja,
der geht nämlich jetzt machen so eine Punktlandung. Der ist nämlich jetzt auch, der Status ist aktiv und jetzt ist er gleich inaktiv. Ne? Wir danken euch sehr für eure Beteiligung eure Partizipation. Die Tatsache, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart und dass ihr nächste Woche wieder dabei sein wird, wenn Alman Arabica in die nächste Runde geht. Karl, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir.
Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, hauen Sie rein. Tschüssikowski, war.